Big T nannten sie ihn. Einer der erfolgreichsten Konzernlenker unserer Zeit. Er lebt in einer anderen Welt. Millionenteure Luxusjacht, Villa in Saint-Tropez. Er benutzt den Helikopter, um dem Stau auf der Autobahn zu entgehen. Über sich sagt er, er sei ein gläubiger Katholik, ein Familienmensch. Sein Anwesen in Bielefeld bewohnte er nicht allein mit seiner Familie, sondern mit seinem jüngeren Bruder, zwei seiner Schwägerinnen und seinem Schwiegervater. Big T mit vollem Namen Thomas Middelhoff eilte von Erfolg zu Erfolg und verdiente astronomische Summen. Doch seine letzte Konzernsanierung gelang ihm leider nicht. Das führte ihn in den Ruin. Ende März 2014 reichte er seine persönliche Insolvenz an. Und im November 2014 verurteilte man ihn zu 3 Jahren Gefängnis. Er trat am 13. Mai 2016 seine Haft im offenen Vollzug an und wurde dann doch frühzeitig entlassen im November 2017. Alles hatte er verloren, Ruf und Vermögen. Das kann, und ob sein Urteil rechtens war, das kann und will ich gar nicht beurteilen. Aber Thomas Middelhoff ist keine Ausnahme. Viele erfolgreiche Leute erleben Bruchlandungen. Zuerst groß erfolgreich und plötzlich bricht alles in sich zusammen. Wer hohe Risiken eingeht, kann auch tief stürzen. Wir beschäftigen uns heute mit einer anderen dramatischen biblischen Geschichte. Sie unterscheidet sich jedoch im wesentlichen Punkten von den anderen Geschichten. Bei dieser Geschichte steht nicht menschliches Streben nach Erfolg im Zentrum, sondern der Segen Gottes. Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit der Familie, in der Josef aufwuchs und wie ihn seine Brüder an die Ismaeliter verkauften. Wer mal diese Familiengeschichte nicht so genau kennt, kann ja das vielleicht mal nachhören. Das ist wirklich eine spannende Familiengeschichte, finde ich. Von Gilead kommend reisten diese Ismaeliter nach Ägypten. Sie trafen in Dothan auf die Brüder von Josef und kauften ihnen Josef ab für 20 Silberstücke. Schade, dass wir nicht wissen, was die mit dem Geld gemacht haben. Wenn sie es untereinander verteilt hätten, hätte jeder 2 Silberstücke bekommen. Wie auch immer. Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Potiphar, ein hoch ausgezeichneter Mann im Dienst des Pharaos, er besetzte eine der wichtigsten Stellen, die man in diesem Reich besetzen konnte, nämlich er war zuständig für die Sicherheit des Pharaos. Er war also ganz mit oben dabei, er gehörte zur Elite des Landes und er war sehr vermögend. Das ist später dann mal sehr wichtig, dass wir das im Kopf behalten, aber ich bringe euch das dann schon in Erinnerung. Es dauerte nicht lange und für Josef begann eine traumhafte, steile Karriere. Nicht seinen Fähigkeiten allein hatte er seinen Erfolg zu verdanken, sondern Gott half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Mehrfach wird in dieser Erzählung betont, dass Gott für die Erfolge von Josef sorgte. Potiphar staunte über diese hervorragende Arbeit seines Sklaven. Für ihn war klar, Josef musste einen Gott haben, der ihn besonders segnet, bei dem er einen besonderen Platz einnimmt. Der Ägypter Potiphar sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ. Auf die Idee kämen wir ja heute nicht mehr, dass wenn jemand das muss ja übersinnlich fast gewesen sein, was, was der Josef geleistet hat, dass er auf die Idee kommt. Also wir sind gesegnet durch den Gott von Josef. So wuchs Potiphars Vertrauen in Josef, obwohl er ein Ausländer war, übertrug er ihm volle Verantwortung über sein Haus. Potiphar machte Josef zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Ab dieser Zeit mehrte sich der Wohlstand im Haus Potiphars. Potiphar wurde immer reicher. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Was für ein Glück für Potiphar. Welch ein Glück für Josef. Das war sozusagen eine Win-Win-Situation. Potiphar überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Das ist noch interessant. Ich weiß nicht, ob er Vegetarier war oder ob er Angst hatte vor Vergiftung. Weil er ja Sicherheitsmann war, wusste er ja, dass man in jener Zeit wurde man relativ schnell vergiftet. Warum er sich um sein eigenes Essen kümmerte, wissen wir nicht genau. Außer seinem Essen überließ er aber alle Entscheidungen und Maßnahmen seinem Sklaven. Josef wurde zur einflussreichsten Person im Anwesen Potiphars. Und so stellen sich viele Christen das Leben eines Christen vor. Der unter dem Segen Gottes steht, wer richtig glaubt, der wird vergleichbare Erfahrungen wie Josef machen. Alles, was er anpackt, wird ihm gelingen. Gott sorgt für seinen Erfolg und nebenbei wird man dann auch noch reich. Das kann sein, ich sage nicht, dass es das noch gibt, aber wir dürfen nie vergessen, dass Josef nicht irgendein Mann war und wir alles, was er erlebt, auf uns anwenden können. Josef hatte eine wichtige Aufgabe im Heilsplan Gottes zu erfüllen. Ich glaube zwar nicht, dass zu jener Zeit, als das geschah, Josef wusste, warum er nach Ägypten gekommen war. Später war ihm das klar. Später hatte er verstanden, und das werden wir dann auch noch miteinander anschauen. Jedenfalls hatte Josef diesen Erfolg nicht, weil er einen vorbildlichen Glauben lebte, sondern weil Gott mit Josef seinen Rettungsplan vorantreiben wollte. Es ist falsch und irreführend, wenn Josefs Erfolg zum Vorbild für uns Christen wird und wir damit behaupten wollen, dass jeder Christ, wenn er richtig glaubt, Erfolg hat, zumindest was wir als Erfolg ansehen. Das kann sein, aber wenn man das so absolut setzt, ist das falsch und führt uns Christen in die Irre und in unnötige Glaubenskrisen. Josef hatte noch ein Privileg, das nicht jeder Mensch in die Wiege gelegt bekommt. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. Also das wäre so ein Mr. Universum, nicht nur Mr. Schweiz, sondern er war ausnehmend, außerordentlich schön. Er hatte also alles, was einen Mann attraktiv macht, Erfolg macht und Schönheit. Und das war Potiphars Frau nicht entgangen. Sie wollte sich mit Josef in ein Abenteuer stürzen und zeigte das ziemlich deutlich. Vielleicht hat sie das, weil sie sich von Potiphar vernachlässigt fühlte. Es wäre denkbar, dass Potiphar seiner Frau keine besondere Aufmerksamkeit mehr schenkte. Eventuell wird deshalb betont, dass er sich nur noch um sein eigenes Essen kümmerte, weil er sich nicht einmal mehr um seine Frau kümmerte. Also hätte er sich besser um seine Frau als um sein Essen gekümmert. Aber das ist nur eine Hypothese. Es gibt Untersuchungen, die belegen, wenn ein Ehepartner sich vernachlässigt fühlt, steigt die Bereitschaft zur Untreue. Die Bereitschaft, sich in eine Affäre einzulassen, nimmt zu. Und Potiphars Frau war definitiv zu einer Affäre bereit. Erstaunlich, wie schamlos diese Frau agierte. Ohne Umschweife sagt sie Josef, was sie wollte. Komm mit mir ins Bett. Also, was ist denn da los? Komm ich mir ins Bett? Ein verlockendes Angebot für einen jungen, ledigen Mann, der seiner Heimat entwurzelt wurde. Und ich bin mir sicher, dass diese Frau ausgesprochen attraktiv gewesen sein musste, denn in diesen Herrschenhäusern schauten sie schon, dass sie die schönsten Frauen des Landes hatten. In gewisser Weise war dieses Angebot sehr schmeichelhaft für Josef. Immerhin war es die Frau seines Chefs, die ihn begehrte. Das würde genau in diese erfolgreiche Phase passen. Zuerst bist du über das ganze Haus gestellt und jetzt bekommt er dann auch noch die Frau seines Chefs. Besser könnte es doch gar nicht laufen. Das würde ihm noch mehr Einfluss und Macht verschaffen. Er könnte die Kontrolle über die Frau seines Chefs bekommen. Und was hätte er dabei verlieren können? Er war Sklave. Und wenn er mit der Frau seines Chefs eine Affäre hätte, würde diese selbst dafür sorgen, dass die Sache nicht auffliegt. Das wäre doch eine verlockende Gelegenheit und würde so in diese Erfolgslinie passen. Und es ist so, dass solche Gelegenheiten dazu führen, dass Männer und Frauen ihren Partnern untreu werden und die Ehe brechen. Es gibt Treuetester, die behaupten, wenn Männer solchen Gelegenheiten ausgesetzt sind, dann könnten sie gar nicht anders. Sie würden in jedem Fall die Ehe brechen. Und so gibt es ja diese Treuetester, wo man auf Frauen und Männer ansetzen kann. Die versuchen dann, diese Männer und Frauen zu verführen, wenn man wissen will, ob einem der Partner treu ist oder nicht. Das ist zwar nicht ganz billig, ob es sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber Josef hätte diesen Treuetest 200%ig bestanden. Auf die schamlose Anmache antwortet er höflich und bestimmt: Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Aber das war nicht nur die Loyalität Josefs zu seinem Herrn, die ihn dazu bewog, dieses Angebot der Frau auszuschlagen. Josefs Respekt gegenüber Gott war so groß, dass er sich auf ein solches Abenteuer nicht einlassen wollte. Er sagte weiter: Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Es ist nicht mal, dass er loyal zu seinem Herrn ist, sondern er wollte sich um keinen Preis gegen Gott versündigen. Für Josef war das ein No-Go. Mit diesem klaren Statement war der Fall für Josef klar. Aber die Frau Potiphars wollte diese Ablehnung nicht akzeptieren, sie blieb hartnäckig. Und Tag für Tag, müsst ihr euch das einmal vorstellen, Tag für Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. Tag für Tag: Josef, komm mit mir ins Bett. Komm mit mir ins Bett. An jeder Ecke ist sie ihm aufgelauert. Täglich musste Josef sich gegen ihre schamlosen Einladungen wehren. Doch um keinen Preis wollte er sich gegen Gott versündigen. Das zeigt uns, dass Josef nicht nur von Gott gesegnet wurde, sondern dass er ein tiefgläubiger Mann war, der ein Leben führen wollte, das Gott gefällt. Es zeigt auch, dass Josef gegenüber Gott keinen Groll hegt. Und das ist schon erstaunlich, weil er es zuließ, dass ihn seine Brüder nach Ägypten verkauften. Er hätte ja mit Gott haben können und sagen: Was hast du gemacht? Und das will ich mit dir nichts mehr zu tun, wenn so etwas mir zustößt. Nein, es zeigt, dass dieses Drama in seinem Leben, dass er Gott keinen Vorwurf macht. Er blieb ihm treu. Und Josef verzichtete lieber auf ein verlockendes Vergnügen, als gegen Gottes Ordnungen zu verstoßen. Josef ist uns ein Vorbild im Widerstand gegen die Sünde. Egal in welchem Bereich deines Lebens die Versuchung zur Sünde liegt, die mag bei uns ganz verschiedener Natur sein. Und Sünde ist ja nicht etwas Schreckliches für uns. Das heißt, Sünde ist ja immer etwas Verlockendes. Also einen Kuhfladen ist für mich nie eine Versuchung. Ich will nie einen Kuhfladen essen. Aber Nüsse haben für mich ein größeres Potenzial der Versuchung, von denen zu viel zu essen. Also Versuchung, Sünde verspricht uns ja immer etwas zu erfahren, dass wir denken, dass es uns gefallen würde und dass es schön wäre. Deshalb ist es ja nicht immer so einfach, dieser Sünde zu widerstehen, weil wir denken, wenn wir das nicht tun, verpassen wir etwas. So, wir stellen uns, wenn wir uns Sünde vorstellen und sagen, Sünde ist immer grusig, ja, dann ist sie auch nie eine Versuchung. Sünde ist eine Versuchung, weil das etwas ist, was uns gefällt. Und die einzig richtige Antwort, die Josef dieser Frau gab, ist nein und nochmals nein. Ich will nicht. Ich habe einige Dinge in meinem Leben, die will ich nicht, die täte ich gern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich will es nicht, weil ich ein Leben führen will, das Gott gefällt. Und ich sage dann nicht, nein, ich darf das nicht. Ich armes Würstchen, ich darf das nicht. Oh, wie schlimm ist, dass ich Christ bin. Wenn ich nicht Christ wäre, dürfte ich das machen, aber jetzt muss ich da durchbeißen. Dann werde ich es früher oder später tun, wenn das meine Motivation ist. Aber wenn ich weiß, was ich leben will, dann kann ich sagen, ich würde das zwar gerne, es reizt mich richtig, aber ich will nicht. Erfolg und auch geistlicher Erfolg bringt es mit sich, dass Versuchungen jeglicher Art uns begegnen können. Petrus macht uns darauf aufmerksam, indem er sagt, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, dass er verschlingen kann. Immer auf der Suche nach jemand, der der Versuchung nicht widerstehen will. Also bleiben wir wachsam, wenn wir wissen, was uns im Leben wichtig ist. Dann wird es uns auch leichter fallen, selbst der stärksten Versuchung klar entgegen uns zu stellen, ich will nicht. Das mache ich nicht nur gegenüber Gott so, sondern das mache ich auch gegenüber meiner Frau so. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich ihr treu bleibe. Und das ist mir wichtig. Und deshalb will ich nicht mit jemand anderem irgendetwas anfangen. Ich will nicht. Auch wenn es reizvoll wäre. Ich will nicht, weil ich anders leben will. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe. Potiphars Frau machte es rasend, dass Josef mit ihr nicht ins Bett wollte, sondern sich konsequent widersetzte, und eines Tages meinte sie, die Gunst der Stunde sei gekommen. Josef hatte im Haus zu tun, niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an, seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt ins Bett. Mittlerweile wissen wir ja, wie schamlos diese Frau war. Sie packte Josef an seinem Kleid und zerrte ihn Richtung Bett. Doch Josef war nach wie vor entschlossen, Gott treu zu bleiben. Jetzt hätte er sagen können, okay, jetzt habe ich es ja immer probiert, jetzt packt sie mich, jetzt lasse ich sie über mich ergehen. Nein, er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Er musste sein Gewand ausziehen, weil sie sich dermaßen stark in seinem Kleid festkrallte. Natürlich hätte er mit ihr kämpfen können, wäre bestimmt stärker gewesen. Aber er kann doch nicht als Sklave mit seiner Herrin kämpfen und sie schlagen. Ihm blieb nur die eine Flucht aus dem Kleid und so schnell wie möglich weg, was er auch tat. Und für Potiphars Frau war natürlich gekränkt. Jetzt hat sie Pech gehabt. Sie wollte sich nun auf hinterhältige Weise rächen. Sie rief das Personal zusammen und sagte: Seht euch das an, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Da habe ich laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Zuerst untergrub sie natürlich die Autorität ihres eigenen Mannes. Mein Mann, hat uns diesen schlimmen Hebräer ins Haus gebracht. Er ist schuld an dem, was jetzt da eigentlich passiert ist. Und Josef bezichtigte sie der versuchten Vergewaltigung. Sie legte das Kleid Josefs neben sich aufs Bett und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Lügengeschichte und Potiphar wurde natürlich sehr zornig. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis werfen. Nun fand die erfolgreiche Karriere Josefs ein jähes Ende, einen abrupten Tiefschlag. Er landete im Gefängnis, obwohl er sich gerecht verhalten hatte. Das ist schwer zu ertragen. Unschuldig eine Strafe absitzen, das ist unglaublich demütigend. Doch so kann es einem Menschen ergehen, der Gott um jeden Preis treu bleiben will. Man kann auch im Segen Gottes tief fallen. Jesus selbst sagt: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Also wichtig zu bemerken, ist das zu Unrecht. Also wenn wir schlimme Dinge treiben und man sie uns nachsagt und wir haben es gemacht, dann ist es nicht zu Unrecht, dann ist es zu Recht. Aber wenn zu Unrecht, und das vertragen übrigens wir Schweizer ganz schlecht. Da sind wir ganz sensibel in diesem Bereich. Wenn wir zu Unrecht zu irgendetwas akzeptieren müssen. Wenn wir Jesus treu bleiben, kann das schwerwiegende Folgen für uns haben. Weltweit, wir sind ja noch, uns geht es ja noch gut in der Schweiz, aber heute sind Christen da, die Leid tragen, leben auf dieser Welt, die von ihren Familien weggerissen wurden, weil sie Jesus treu bleiben. So sagt auch Petrus, dass der Widerstand gegenüber der Versuchung Leiden nach sich ziehen kann. Widersteht dem Teufel, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Josef hatte unbeirrt an seinem Glauben festgehalten und deshalb landete er im Gefängnis. Von außen betrachtet könnte man meinen, dass Gott seine segnende Hand von ihm abgezogen hätte. Aber das ist nur Irrtum. Josef war nach wie vor von Gott gesegnet, selbst wenn er im Gefängnis saß. Das fällt uns vielleicht schwer, das manchmal zusammenzubringen. An seiner Beziehung zu Gott hatte sich nichts geändert. Josef ist ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ein Typus auf Christus. Das heißt, das Leben von Josef hat Ähnlichkeiten mit dem Leben von Jesus. Es ist wie eine Vorschattierung. Eine Art Hinweis auf Christus selber. Und auch in diesem Abschnitt entdecken wir Verbindungen zum Leben von Jesus. Jesus wurde von den Menschen am Palmsonntag als Messias gefeiert und kurze Zeit später festgenommen. Er wurde bestraft, obwohl er nichts, wirklich gar nichts falsch gemacht hatte. Pilatus fragte die Leute: Was für ein Verbrechen hat er begangen? Sie bekam keine Antwort. Irre, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie hatten nichts vorzubringen. Wenn man nichts vorzubringen hat, was macht man? Man schreit irgendetwas. Sie schreien: Kreuzige ihn. Pilatus konnte gegen diesen Aufruhr nichts entgegenstellen, aber er zeigte dem Volk, dass er von der Unschuld von Jesus überzeugt war. Pilatus ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig an dem Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Ihr tragt die Verantwortung für das, was jetzt geschieht mit diesem Menschen. Dieser Mann ist unschuldig. Die Verantwortung für die Hinrichtung müsst ihr selber tragen. Und Johannes bestätigt in seinem Brief die Unschuld von Jesus. Er schreibt, ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünde der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde war. Ganz eine wichtige christliche Lehre, denn nur weil Jesus ohne Sünde war, war er in der Lage, für unsere Schuld zu sterben. Jesus hat uns durch seinen Tod von unserer Sünde befreit und wer Jesus nachfolgt, den wird das Verderben nicht treffen. Josefs Tiefschlag, seine Gefangenschaft, führte schlussendlich dazu, dass seine Familie von dem Verderben gerettet wurde. So, dass seine Familie nicht ausgestorben ist und der Plan Gottes, den er versprochen hat, auch vollzogen werden konnte. Josef bewährte sich und wurde trotzdem bestraft. Er landete unschuldig im Gefängnis. Und das geschah nicht, weil sich Gott von ihm abgewandt hätte, sondern weil der Widersacher Gottes sein Unwesen treibt und dazwischen reingefunkt hat. Aber mit dem werden wir uns dann noch beschäftigen. Wäre Josef mit der Frau Potiphars ins Bett gegangen, dann hätte er seine Stellung im Haus Potiphars vielleicht behalten können noch einige Zeit. Doch dann hätte er sich dem Segen Gottes entzogen. Die Frage, die jeder selbst beantworten muss, ist, wie wichtig ist es mir, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Und ein Leben, das Gott gefällt, das fragt eben nicht, darf ich das, darf ich jenes, sondern das fragt im Prinzip, was gefällt dir Gott? Wir fragen nicht die Grenzen ab, sondern wir fragen, was Gott gefällt. Ich frage meine Frau auch nicht, wie weit kann ich gehen, dass du nicht sauer wirst. Sondern ich versuche, mich so zu verhalten, dass sie nicht sauer wird, was mir nicht immer gelingt. Muss ich auch sagen. Aber die Frage musst du selber beantworten. Wie wichtig ist es mir, ein Leben zu führen, das Gott gefällt? Wie bereit bin ich, die richtigen Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie für mich Nachteile zur Folge haben? Im Hebräer wird über verschiedene Glaubenshelden berichtet, die durch das Vertrauen auf Gott Großartiges bewirkt und Großartiges erlebt haben. Große Namen wie David und Abraham und Sarai und so weiter. Wobei auch die alle Tiefschläge im Leben hatten. Aber dann wendet sich zum Glück der Schreiber noch den Menschen zu, den Christen, die auch von ganzem Herzen Jesus vertrauten, aber schmerzhafte Erfahrungen machen mussten, die keine großen Erfolge nachzuweisen hatten, die nicht in den Heiligen Schriften vorkommen, weil sie Heldentaten erlebten. Er schreibt, manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, im Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Das ist eine unglaubliche Aussage. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Obwohl man von außen gesagt hätte, die sind sicher von Gott verworfen, das sind sicher Verfluchte. Nein, ihnen stellt Gott ein gutes Zeugnis auf, aufgrund ihres Glaubens. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Aber sie werden es noch erleben. Die endgültige Erfüllung unseres Glaubens mit den Geschwistern zusammen wird dann eintreffen, wenn die neue Erde und der neue Himmel kommen werden. Es ist möglich, dass wir in unserem Leben Talfahrten erleben. Das muss in keiner Weise bedeuten, dass Gott mir seinen Segen entzogen hat. Wir denken oft so banal, wenn einer erfolgreich ist, dann ist Gott mit ihm. Wenn er keinen Erfolg hat, dann ist Gott nicht mit ihm. Das ist ein Blödsinn. Ich habe einen Freund gehabt, der leider heimgegangen ist. Der war ein unglaublich erfolgreicher Geschäftsmann und hat dann irgendwie kam das Geschäft ins Strudeln. Das heißt, er hat eine Fabrik aufgebaut und in der Zeit sind die Preise dieses Produktes, das er produzieren wollte, in sich zusammengefallen und dann stand er da und war fast pleite. Und dann hat er noch zusätzlich eine unglaublich schwere Krankheit bekommen, eine vererbte Krankheit. Und dann hätte man sagen können, ja, jetzt steht er nicht mehr im Segen Gottes. Aber wisst ihr, wenn ich ihm telefoniert habe und es ging ihm schlecht, er hat x Operationen hinter sich, hat er gesagt, und wie geht es der Gemeinde? Und er hat gebetet und er ist Jesus treu geblieben, trotz allem. Trotz allem. Trotz allen Verlusten, trotz allen Rückschlägen. Ich könnte euch Sachen erzählen, die er erlebt hat. Ich denke manchmal, wie kann ein Mensch so etwas überhaupt durchstehen? Und immer war Jesus das Thema bei ihm. Also, wir können von Gott gesegnet sein. Das hängt nicht davon ab, ob es uns gut oder schlecht geht. Es lohnt sich, in jeder Situation Gott zu vertrauen. Und das war für mich auch immer ein unglaubliches Zeugnis für Glaube. Glaube beweist sich, mich wird nicht sichtbar dann, wenn wir 1000 Wunder erleben. Ich habe viele Wunder erlebt in meinem Leben, nicht so Heilungswunder, aber viele Wunder könnte ich euch lange erzählen. Aber das ist nicht das, was der Glaube ausmacht. Der Glaube macht es aus, wenn wir nicht mehr verstehen, was geschieht und wir sagen, und dennoch bleibe ich dir treu. Das ist Glaube. Ich bleibe dir treu. Ich lasse dich nicht los, egal was passiert. Da beweist sich der Glaube. Ob er nur funktioniert, wenn wir Wunder über Wunder leben, oder ob der Glaube in unserem Leben dermaßen verankert ist, dass wir, auch wenn es uns nicht so gut geht, wir sagen können, aber dich, bei dir bleibe ich. Es lohnt sich in jeder Situation Gott zu vertrauen, denn er behält Übersicht. Und er wird uns ans Ziel bringen, nur er. Jakobus schreibt das so: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Dafür will ich dir danken, Herr, dass du alles für uns gemacht hast und dass wir uns darauf können verlassen, dass du das, was du versprochen hast, einhalten wirst. Und oft können wir unser Leben nicht verstehen. Wir verstehen nicht, was in unserem Leben passiert oder warum etwas passiert. Aber wir wissen, dass wir an dir festhalten können. Und dass du uns ans Ziel bringen wirst. Durch alles, durch Höhen und durch Tiefen. Und lass uns auch, wenn es uns gut geht, an dir festhalten. Nicht nur dann, wenn es schlecht geht. Denn du bist unser Herr. Du bist für uns am Kreuz gestorben, damit wir ewiges Leben überkommen und einmal die neue Erde und den neuen Himmel betreten können. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Amen.